Seit wann hast du eigentlich einen Netflix-Account, Martin?
Ich bin, glaube ich, Early Adopter, wie man neudeutsch sagt. Ich war schon, glaube ich, sofort beim Start von Netflix in Deutschland, war ich direkt dabei. Habe ich mich mit ein paar Kumpel zusammengetan, die mal ganz heiß waren auf diesen neuen krassen Service aus den USA und habe mich sofort angemeldet.
Machen irgendwie alle so, oder? Gemeinschaftsaccount? Ich weiß gar nicht, ich kenne niemanden, der einen Netflix-Account allein hat.
Ich glaube ich auch nicht. Also, doch, meine Eltern im Prinzip, weil die haben keinen anderen gefunden.
No.
Aber die haben an sich... in sich einen Vierer-Account, aber haben nicht so wirklich jemanden, der das mitnutzt.
Okay, also es geht heute beim Filmmagazin um Streaming. Wir haben schon mal eine Folge zum Streaming gemacht. Allerdings haben wir das dann aus einer Sicht eines Videobibliotheksbeschreiber, also Videothekenbetreibers gemacht. Und das Thema könnt ihr gerne nachhören, wollen wir heute aber mal aussparen, sondern wir kümmern uns heute um viele andere Aspekte, die mit Streaming zu tun haben. Wie immer beim Filmmagazin haben wir uns ein Thema ausgesucht. Dieses Mal Streaming, über das wir reden, und wir sind
Martin Dietrich und Lukas Görlach.
Hallo.
Ja, genau, wir haben wieder mehrere Interviewpartner uns rausgesucht, die Experten sind auf einem bestimmten Feld im Bereich Streaming. Da haben wir einmal einen Streaming-Betreiber und auch jemanden oder eine Forscherin, die sich so ein bisschen auch mit dem ökologischen Aspekt von Streaming.
Nachhaltigkeit
ist das Stichwort. Genau, Nachhaltigkeit. Großes Stichwort ja auch heutzutage, deswegen, da ist natürlich Streaming auch, spielt eine große Rolle. Das wird ja immer beliebter. Deswegen wollen wir erstmal, bevor wir erstmal hier ins Experteninterview uns stürzen, vielleicht mal ein bisschen den Markt mal kurz ein bisschen erklären, wie das überhaupt in Deutschland und der Welt aussieht mit Streaming, weil es ist ja ein großes Stichwort, ja, die Kinolandschaft sieht ja Streaming als großen Konkurrenten, kann man sagen, da haut ja Netflix und Amazon hauen ja eigentlich täglich irgendwas Neues raus, deswegen sieht eigentlich überhaupt der Markt aus. Da gibt es schon ein paar Studien, die das mal herausgefunden haben, da wären zum einen die ARD/ZDF-Online-Studie, die ja immer wieder den Mediengebrauch der Deutschen analysiert und da Umfragen durchführt. 2018 haben die herausgefunden, dass 31% der Bevölkerung nutzen Streamingdienste mindestens einmal in der Woche.
Mhm.
Klingt jetzt erstmal nicht nach so mega viel. Davon machen zumindest von diesen 31% sind ein bisschen weniger als die Hälfte nutzen ihn auch täglich. Ist jetzt aber im Vergleich mit dem Fernsehen verschwindend gering, kann man sagen, weil da sind es täglich 70% ungefähr der Bevölkerung. Da ist immer noch Fernsehen, ist in Deutschland das Medien Nummer 1, kann man sagen, was so auch die Dauer angeht. Da ist noch, was noch rankommt, ist noch Radio, das wird Lukas freuen, was besonders ja früh viel genutzt wird. Aber ansonsten, es kommt an Fernsehen noch keiner dran vorbei.
Hat ja auch schon ein bisschen Zeit gehabt, sich zu etablieren.
Deswegen muss man sagen, das ist ja, Streaming ist ja auch wirklich noch relativ jung. Ich glaube, wann ist Netflix gestartet? Ist 2003?
Ich glaube, wir haben die erste Filmmagazin-Podcast-Folge gemacht und da war es in Deutschland noch nicht am Start.
Noch nicht, also 15 müsste es ja dann.
Da hatte damals Axel schon Zugang, aber weil er ja aus Amerika kommt oder Teile seiner Familie, und deswegen hatte er einen amerikanischen Account.
Unser ehemaliger Moderator Axel, ja. Genau. Deswegen ist es ja logisch, dass das Fernsehen auch immer die Nummer 1 ist, aber es wird sich wahrscheinlich auch zumindest zeigen, dass auch so die letzten Zahlen, dass es auch immer gestiegen ist natürlich. Zu den beliebtesten Streaming-Anbietern in Deutschland gehören Netflix und Amazon, dann kommt auch irgendwann Sky. Das ist dann auch ganz interessant, wie dann so auch so die Beliebtheit verteilt ist, da hat man das Marktforschungsinstitut oder Unternehmen 2HM-Forum oder 2HM-Forum, wie man es auch immer benennen möchte. Die hat man eine Zufriedenheitsumfrage gemacht bei den Streamingdienstkunden, also die auch ein Abo haben bei einem Dienst. Was denkst du, was ist denn der vom Wert her der beliebteste Streamingdienst? Wo sind die meisten Kunden zufrieden?
Also ich kann ja jetzt nur von mir ausgehen. Also Amazon ist es nicht.
Oh.
Sky ist es auf gar keinen Fall.
Sky ist tatsächlich auf dem letzten Platz. Ja, man hätte es gedacht. Sky Ticket, um genau zu sein. Ja. Weil bei Sky ist es ja sowieso nochmal, die haben ja Sky Go, Sky Ticket und nochmal Sport ist, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ausgegliedert.
Alles.
Ist aber 11% der Sky-Kunden sind zufrieden mit dem Dienst.
Also ich habe ja einmal kurz für Tschernobyl, habe ich mich mal angemeldet und das war nicht so geil, die Erfahrung, muss man sagen.
Deswegen, da beschwert sich eigentlich jeder drum, dass besonders so die Videoqualität und was auch für Technik dahinter steht, dass man da das Gefühl hat, man hat sich hier nochmal Flashplayer runtergeladen dafür, das läuft und das läuft auch so gut.
Silverlight
war lange Zeit tatsächlich so ein Programm, was...
ich glaube, auf Nummer 1 ist Watch Ever. Nee, Quatsch, kennt auch keiner mehr heute, kam glaube ich aus Frankreich damals, war mein erstes Streaming-Portal.
Gab es da nochmal nicht eine Til Schweiger-Werbung? War das Watch Ever? Ich erinnere mich an so eine Til Schweiger-Werbung, wo es irgendwie noch relativ neu war. Ich glaube, das war noch 2012, 13 oder so, wo er gesagt hat, hier...
Nee, ich glaube, es ist Netflix tatsächlich.
Ja, es ist auch richtig, mit 69% tatsächlich zufrieden mit Netflix. Ich muss auch sagen, ich hatte Also ich glaube, das kann ich echt an einer Hand abzählen, wo ich mal kurz Probleme hatte mit dem Service oder so, wo irgendwas nicht geladen hat kurz, aber das war dann auch immer schnell gelöst. Einmal ist mir nur passiert tatsächlich, dass ich beim Filme schauen, es war relativ spät abends, ich muss zugeben, so zwischen 1 und 2 Uhr, da war der Film auf einmal weg, aus dem Angebot genommen und dann hat er nicht mehr nach, ich habe so eine Stunde davon den Film geguckt, es war glaube ich Casino von Martin Scorsese, eine Stunde drin gewesen, geguckt und dann auf einmal hat es nicht mehr geladen und es hat einfach angehalten und dann habe ich neu geladen Netflix, um zu gucken, was los ist und dann war der Film weg. Ist ein bisschen
aus
blöd.
Aus dem Sortiment genommen.
Aus dem Sortiment dann genau genommen, aber gut, das ist passiert wohl mal.
Ja, also man muss sagen, Netflix ist schon sehr verlässlich, was Qualität und Zuverlässigkeit angeht. Da funktionieren auch alle Apps, die ich so getestet habe, sehr gut. Das Einzige, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, ist der Sortieralgorithmus und das Filtern der Inhalte. Aber, das habe ich mir auch mal sagen lassen, kann ich glaube ich nicht sagen von wem, aber der Hintergrund ist ja auch ein bisschen Stichwort Netzneutralität, dass Netflix wohl stark bevorzugt wird von den Internetprovidern und man deswegen, selbst wenn die Leitung eigentlich überlastet ist, Netflix ein relativ stabiles Signal bekommt, wo man bei anderen, wo die anderen Dienstanbieter größere Probleme haben, weil sich eben die Provider verlassen können, dass Netflix einen stabilen Traffic bringt.
Ja.
Und es ist problematisch, aber also wenn Netflix hackt, dann ist das Internet wirklich leer.
Dann ist die Kacke wirklich am
Dampfen.
Dann Netflix auf Platz 1, wie gesagt, mit 69%. Dann kommt erstmal lange sozusagen nichts und erst dann mit 29% Zufriedenheit auf dem zweiten Platz tatsächlich Videoload von der Telekom.
Das gibt's noch.
Videoload. Das gibt's tatsächlich noch und ist sogar recht beliebt.
Na, wir werden mal sehen. Jetzt haben sie sich ja die Rechte gesichert. Alle Rechte, Fußballrechte für die EM. In Deutschland, die Heim-EM, mal
stimmt,
schauen.
Ja. Das ist ja, was auch wieder so eine komische Entscheidung ist. Weil weiß ich auch nicht, was da lobbymäßig hinter den Kulissen gelaufen ist, damit diese Entscheidung dann getroffen wurde.
Na, man keine Ahnung.
Der Markt regelt halt.
Genau,
ne? Der
wie WM in Katar, das regelt der Markt auch. Aber genug geflaxt, ja. Lass uns doch einfach weitermachen mit Streaming.
Genau, und dann übrigens dann auf dem dritten Platz käme dann Amazon Prime mit 21% zufriedenen Kunden. Okay. So, was sind denn die beliebtesten Serien, Lukas? Was denkst du? Das ist Serien, sind ja für Streamingdienste so, dass Nonplus Ultra, ja. Da wird am meisten geschaut. Aber was waren 2018 die mit den meisten Zuschauern?
Boah, das ist natürlich schwierig. Also ich würde mal einfach mal raten, es ist eine Netflix-Produktion.
Nee.
Was?
Also, es läuft auch auf Netflix.
Ja, ja, gut, also es ist eine Produktion, aber läuft in Deutschland auf Netflix.
Ja.
Okay. Oh Gott, es ist eine amerikanische Serie, ja. Da bin ich mir relativ sicher. Also, boah, House of Cards?
Nee, man würde denken, dass es eigentlich ProSieben schon die gesamte Zielgruppe abgreift.
Nein, sag jetzt nicht Big Bang Theory.
Es ist Big Bang Theory.
Oh
das, es läuft auf Amazon, Netflix, Sky und wahrscheinlich noch ein paar andere kleinere.
Oh mein Gott.
Und ist tatsächlich von den reinen Zahlen her die am meisten geschaute Serie auf Streaming-Diensten und Plattformen. Auf dem zweiten Platz kommt The Walking Dead.
Mm, gut.
Ebenfalls auf allen drei großen zu sehen. Und erst dann ab Platz 3 kommt dann eine Netflix-Eigenproduktion, die man nur auch auf Netflix sehen kann. Das ist dann tatsächlich Tote Mädchen lügen nicht oder 13 Reasons Why.
Also quasi, gut, aber das lässt sich relativ leicht erklären, wenn man das natürlich gesamt betrachtet. Dann haben natürlich die Serien einen Vorteil, die auf allen großen Streaming-Portalen geschaut werden können.
Genau.
Weil dann die Nutzerinnen und Nutzer, die nur auf diesem Portal sind, auch die Serien gucken können.
Ja. Zwar hat natürlich Netflix auch, ich glaube, die Zahl, die ich mal gefunden habe, war ein bisschen was über 5 Millionen Kunden in Deutschland. Ist natürlich schon extrem viel für Deutschland.
Das ist gut, ja.
Aber natürlich trotzdem dann mit dem Dreiergespann aus Amazon und noch Sky dazu ist natürlich dann nochmal wesentlich mehr. Und einfach Big Bang Theory als Sitcom, wo man einfach jede Folge gucken kann, ohne vorher die Vorstory geguckt zu kennen. Das funktioniert einfach, dass es einfach einschaltet und im Hintergrund auch laufen ist. Deswegen wird es wahrscheinlich von den Zugriffszahlen, kommt da einfach nichts dran vorbei.
Jetzt verändert sich aber der Markt. Also wir hatten ja in Deutschland schon immer so eine leicht andere Situation als beispielsweise in Amerika. Wer sich früher, als es noch ging, mal Netflix Amerika angeschaut hat, das war ja schon immer viel größer. Da gab es auch Kinofilme viel früher, die noch gar nicht so lange her eigentlich erst im Kino gelaufen sind. Das ist in Deutschland nicht so. Es war lange Zeit oder es war am Anfang auch eher so eine Zweitverwertungsgeschichte. Und jetzt merkt man immer, wenn jetzt ein neuer, meinetwegen, weiß ich nicht, Transformers startet, dann landen plötzlich die alten Teile, um dafür Promo zu machen, wieder bei Netflix. Nichtsdestotrotz hat sich das Angebot extrem bei allen Anbietern erweitert. Bei Netflix am meisten, die produzieren, glaube ich, auch einfach am meisten an eigenem Content, der nur auf Netflix veröffentlicht wird. Aber was würdest du sagen? Der Markt verändert sich. Jetzt kommt Disney ja bald an den Start mit einem eigenen Streaming-Anbieter. Es gibt die öffentlich-rechtlichen Mediatheken, es gibt noch ein paar andere Streaming-Anbieter sind in Planung. In Amerika ist HBO mit einem eigenen Streaming-Anbieter gestartet. Ja, hier Join kam dazu, also von ProSiebenSat.1, die Mediengruppe als eigener Streaming-Anbieter, der werbefinanziert ist. Was denkst du, wird es bald so sein, dass wir uns die 5 Streaming-Portale abonnieren müssen, die uns am besten gefallen? Also ist es nicht mehr so, bei einem gibt's alles?
Das auf jeden Fall. Also ich glaube, das sieht man ja auch, dass jeder Streaming-Dienst und Portale hat so seine Diamanten sozusagen, mit denen sie die Zuschauer an sich binden wollen. Das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Also jetzt gerade mit Disney sieht man ja, was man auch so hinter den Kulissen von Insidern hört, dass mit Disney Plus da richtig viel Kohle drin reingesteckt wird, dass zum Beispiel die Star Wars Serie, die jetzt von Jon Favreau gedreht wurde und bald oder demnächst erscheint, dass da halt ungefähr, also über 10 Millionen Dollar pro Folge, ich glaube, irgendwas um die 14 Millionen war gesagt, pro Folge da reingesteckt werden, damit es halt dann besonders mit dem Standard, den natürlich HBO gesetzt hat, mithalten kann. Mhm. Das wird einfach, glaube ich, da schon extrem in diese Richtung gehen, da ja auch Netflix und Amazon viel Geld da reinstecken. Amazon hat ja auch für die Herr der Ringe-Serie, die jetzt auch in Produktion ist, die wollen ja da auch, das ist, glaube ich, 1 Milliarde, wollen sie jetzt über 4 Staffeln dafür ausgeben. Also das wird auf jeden Fall, die Großen werden auf jeden Fall damit ihre Kunden bekommen, und das wird wahrscheinlich auch so sein, dass sich Leute darauf einstellen müssen, 4-5 Dienste Abos zu besitzen für 4-5 Dienste, wenn du zumindest die Großen und über die viel geredet wird, sehen willst. Das wird, glaube ich, schon noch so, Streaming ist so ein großes Thema auch noch sein, dass sich auch kleinere Dienste halten können, aber die werden wahrscheinlich auch immer gucken müssen, dass sie sich irgendwie spezialisieren. Ja. Wir werden auch bald gleich ein Interview hören, wo wir einen Dienst haben, der sich auf eine bestimmte Art spezialisiert haben und einfach ein Angebot hat, was die Großen nicht haben können.
Ja.
Und vor allen Dingen halt irgendwelche Features noch haben können. Auch so. Aber ich glaube wirklich, man wird wahrscheinlich in Zukunft dann auf 4-5 zurückgreifen müssen, wenn man wirklich alles sehen will.
Ja, Wahnsinn. Ist schon, also schon komisch, ne? Ich fand das ja schon ein bisschen weird, mich bei Sky anzumelden, um Chernobyl sehen zu können. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, ne? Dieser eine kostenlose Probemonat, den ich da gemacht habe, und dafür Chernobyl, aber irgendwie.
Ich sag mal, du hast ja eigentlich immer noch die Möglichkeit, du sagst, okay, dann warte jetzt einfach noch ein halbes Jahr oder ein Jahr.
Und dann kaufe ich das.
Und dann kaufe ich das. Mhm. Aber es ist natürlich auch immer so, also es gibt natürlich Leute, die es noch kaufen wollen, auf jeden Fall, weil damit sie es haben, aber
also, ist ja auch irgendwie. Aber einfach mal am Beispiel Chernobyl, da lohnt sich das, finde ich, 100% das zu kaufen. Ich habe mir das dann jetzt auch bei iTunes gekauft, einfach um das nochmal in 4K da zu haben, auch in einem qualitativ nicht so runtergeranzten.
Ist übrigens nur 720p auch bei Sky.
Oh Gott, und kodiert aus der Hölle. Aber ja, also einfach einmal, um das zu haben, und dann, weil es eine gute Serie ist, um die immer abrufen zu können, weil ich, wie gesagt, kein Sky habe. Aber da hat es zwar auch nicht so lange gedauert, also da hat es vielleicht jetzt 2 Monate gedauert, aber auf der anderen Seite, als das kam und wir das hier auch im Büro alle geguckt haben und quasi der Hype da war und wir alle drüber eine Woche lang über nichts anderes als Kernreaktoren gesprochen haben hier im Büro.
Und AZ5.
Ja, es wäre schade, da nicht gleich dabei zu sein.
Ja, das ist ja auch dieses Gefühl, was wir aus dem linearen Fernsehen haben, ne? Dass das so ein Event ist,
genau.
Dass alle sagen, ey, die Serie ist so geil, dieser Film ist so geil, und jetzt gucken wir den noch alle ungefähr im gleichen Zeitraum und wir alle auf dem gleichen Stand sind. Das ist ja auch irgendwie auch geil. Und das ist natürlich auch nicht so, wenn sich das jeder für sich kauft.
Ja.
Deswegen, das wollen ja auch die Streaming-Dienste ja auch haben, deswegen wird ja das ja auch so als Event immer auch inszeniert. Also jetzt ist die neue Staffel raus und du musst jetzt hoffentlich, bingst du das jetzt innerhalb von 2 Tagen durch, sonst kannst du nicht mitreden. Deswegen es gibt ja noch manche Serien, gerade auch auf Netflix, wenn die das mit Kooperationen machen mit einem US-Sender, dass dann nur eine Folge pro Woche läuft, wo man noch dieses lineare Gefühl hat.
Ja.
Deswegen, das ist irgendwie, das wird ja immer auch ein Teil sein, und da wird auch viel Kaufreiz, glaube ich, erzeugt durch sowas. Ne?
Und ich würde tatsächlich mal, weil du das eben mit diesem Event-Charakter gesagt hast, ich würde sagen, das ist das neue Lagerfeuer. Das, was als Wetten, das dann aufgehört hat, lange Zeit totgeredet wurde, also gesagt wurde, das gibt es dann nicht mehr im Fernsehen, dass die ganze Familie zusammenkommt und Wetten, das guckt. Ist vielleicht auch so, dass die ganze Familie nicht mehr Wetten, das guckt, aber du hast gesagt, deine Eltern haben es schon. Ich habe viele ältere Kolleginnen und Kollegen, die jetzt immer erzählen, dass sie sich jetzt auch einen Netflix-Zugang geholt haben und dann hast du schon das gesehen, hast du schon die Serie gesehen. Naja. Und wenn man dann eine gefunden hat, die man, oder auch Serienempfehlungen, ne? Oder wenn eine neue Staffel angekündigt ist, ist auch immer so, wow, Atypical, die dritte Staffel kommt irgendwie nächsten Monat, ist jetzt tatsächlich so, kam gestern, glaube ich, die Meldung. Und alle so, geil, schön, ja. Freue mich.
Aber das ist ja dann häufig auch dieses Überangebot, was man jetzt dadurch hat und vor allen Dingen, wie das dann halt den Markt verändert.
Ja.
Dadurch, dass wir jetzt so einen großen Player noch noch haben, die es auch um die Aufmerksamkeit buhlt des Zuschauers. Ist ja gerade dann immer mal wieder der Algorithmus, kommt dann immer wieder dieses Wort vor, wie dann halt Netflix und Co. Das beeinflusst unser Sehverhalten auch oder wie halt Serien produziert werden, weil die genau wissen, was die Zuschauer haben wollen.
Ja.
Gibt's ja auch, da lässt sich natürlich Netflix nicht so sehr in die Karten gucken, leider, gerade, weil das ist geil, interessant ist, weil die haben ja so einen riesigen Datensatz eigentlich an Leuten. Da haben aber zumindest mal ein paar Interviews, ein bisschen was erzählt, übrigens geholfen bei der Recherche für diese Folge, hat übrigens Anna Dozek, die hat uns hier unterstützt für die Folge und ein bisschen Recherchematerial rausgesucht, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Und zumindest Netflix hat zumindest mal in einem Interview mit Wired erzählt, dass sie pro Jahr so 250 AB-Tests durchführen. Mhm. AB-Tests sind relativ simpel. Da bekommen einfach 100.000 Nutzer bekommen eine Version einer Webseite angezeigt und die B-Gruppe, die Kontrollgruppe, bekommt einfach die normale Version.
Also das, was Facebook zeigen. Quasi ständig macht.
Ständig machen und dann einfach vergleicht, okay, wie haben jetzt die Nutzer reagiert auf diese Version und auf die andere Version. Und was da zum Beispiel geändert wird, sind die Thumbnails, also die kleinen Bildchen, bevor man eine Serie startet. Gab es auch mal, das sieht man bei Stranger Things, gab es mal, könnte man einfach mal eure Kumpels und Kumpelin fragen, welche Bilder die bei Stranger Things haben, weil da gibt es einige, die vielleicht vorher viele romantische Serien und Filme geguckt haben, die haben dann halt die romantischen Charaktere oder die eine romantische Beziehung in der Serie haben, die werden dann dargestellt. Oder einige, die haben halt die vier Kinder, die im Vordergrund sind zu sehen, oder andere haben ja nur die Horroraspekte der Serie und haben einen Bluttropfen auf dem Bildchen zu sehen, wenn sie vorher viele Horrorfilme gesehen haben. Das ändert sich auch teilweise beim eigenen Nutzer, wenn du irgendwie jetzt 5 Filme geguckt hast, die dem Horrorgenre dazu gezählt werden, dann ändert sich auch das Bildchen dabei bei Netflix. Das hat dann teilweise, haben sie gesagt, einen Einfluss 20-30% Quote auf die Views, auf die Zugriffe, auf dann die Serie. Also es hat auch wirklich einen großen Einfluss, weil dadurch, dass es so ein Überangebot ja gibt und man tausende Filme und Serien hat, sind sie dann auch so, klickt man sich ja einfach durch und das sofort, was irgendwie einem zusagt beim ersten, bei den eine Sekunde Aufmerksamkeit generiert hat, das muss ja dann irgendwie was Besonderes haben. Dann will natürlich Netflix finden, was interessiert die Leute. Aber was auch ja ganz interessant ist, dass die Serien auch dann halt so mathematisiert werden, sozusagen, oder in Formeln aufgeteilt werden, dass Tina, dass dann Netflix guckt, wie lange guckt er, was für Themen interessieren ihn, welche Genres. Haben sie zumindest mal, was sie öffentlich gemacht haben, bei den Marvel-Serien, die jetzt auch sozusagen auf Disney Plus dann irgendwann wandern werden oder Disney dann ihre eigenen Marvel-Serien produzieren wird. Da gibt es ja Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage und Iron Fist. Da hat Netflix mal gesagt, dass sie sozusagen über andere Serien dann erfahren, was potenziell der Nutzer als nächstes gucken könnte. Also zum Beispiel bei Daredevil, da haben sie festgestellt, also Daredevil ist für uns eine Serie, da sind Anti-Helden und Doppelmoral, sind für uns so große Themen. Und wenn du vorher Breaking Bad geguckt hast oder Dexter oder Bloodline, wo auch Anti-Helden und Doppelmoral eine große Rolle spielen, dann, wenn du das vorher geguckt hast, dann wird dir auch Daredevil empfohlen. Und das ist dann ein großes Verbindungsstück zwischen den beiden. Und zum Beispiel bei Jessica Jones wäre es scharfer Humor oder dunkle Verbrechen. Das wären dann Serien wie Making a Murderer oder Friends.
Oder Friends.
Orange is the New Black. Friends wird irgendwie von Netflix als scharfer Humor oder als bissiger Humor bezeichnet. Und so versucht dann Netflix halt auch so zwischen den Serien, die sie haben in dem Angebot, dann Kunden zu finden, die dann möglicherweise auch die neue Serie von ihnen dann gefallen könnte. Und das ist dann, ich sag mal, ist die Frage, ist das anders eigentlich, als es vorher war, als es vor Netflix gab? Da gab es ja auch Marktforschungsinstitutionen und da wurden gesagt, okay, wir brauchen jetzt dringend, sind gerade Superheldenfilme, sind gerade der heiße Scheiß, deswegen produzieren wir jetzt noch 300 Marvel- und DC-Filme.
Mit dem Unterschied, dass das alles klingt so ein bisschen dann nach Mainstream und dass du dann immer dasselbe gezeigt bekommst, aber mit dem Unterschied, dass ich mir halt bei den Streaming-Anbietern immer noch was anderes aussuchen kann, wenn ich gezielt danach suche, was beim linearen Fernsehen jetzt nicht so war.
Ja.
Die Sachen, die gut liefen, 20.15 Uhr, die laufen auch dann immer 20.15 Uhr. Und dann, wenn ich 20.15 Uhr aber eine Doku gucken will, habe ich Pech gehabt.
Also das ist schon individueller schon geworden.
Ja,
ich frage mich halt auch immer, ob das, dieser Algorithmus, der wird ja immer sehr kritisch beäugt, ob das denn so gut ist, wenn Kunst so mathematisiert wird und so nach Formeln aufgeteilt wird, ob das gut ist. Aber es war halt eigentlich schon früher auch schon so. Jetzt kann es eigentlich gibt es nur mehr Daten, was den Datenschutz halt dann ein wichtiger Aspekt ist und man kann nicht noch genauer sein, aber das war es eigentlich vorher ja auch schon, da wurde auch nur das produziert, was gut gelaufen ist. Aber es ist vielleicht so, dass dann vielleicht weniger auf Experimente geachtet wird, weil das muss man sagen, es ist die wirklich außergewöhnlichen Netflix-Filme und Serien oder auch auf Amazon und weiteren sind halt immer, das sind immer, kann man an einer Hand pro Jahr mal abzählen, wie viele das wirklich sind und sagt, okay, die sind richtig, richtig gut, aber ist im Kino ja eigentlich auch so, wie viele Filme guckt man im Kino, wo man wirklich sagt, das sind wirklich die absoluten Granat- und Meisterwerke.
Ja, jetzt im Deutschlandfunk ein Beitrag gehört zu Terminator, zum neuen Terminator und er formulierte den Satz schön von wegen, nicht Deutschland ist das Recyclingland Nummer 1, sondern Hollywood. Also.
Deswegen, ja. Finde eigentlich auch auf jeden Fall interessant, wie dann auch so die Zukunft davon aussieht und gerade durch die große Konkurrenz, die jetzt noch bald startet, ob dann irgendwann auch so ein großer Player mal auch irgendwann verschwindet vielleicht, weil dann wirklich Disney einfach, ich vertraue immer noch auf den großen, das Disney-Geld, das wird nie alle gehen. Deswegen ist ja vorher, geht Netflix wahrscheinlich pleite, bevor Disney pleite geht.
So, und bevor ich jetzt gleich einen Hustenanfall mit der Bahnklimaanlage kriege, hören wir mal in dein Interview rein.
Deswegen hören wir mal in den Konkurrenten von Netflix mal rein, nämlich alleskino.de, genau zu sein, könnt ihr mal eingeben, ist eine Streaming-Plattform, der sich speziell auf deutsche Filme spezialisiert hat, also alles, was Til Schweiger unter anderem produziert und natürlich noch, was ist alles ansonsten noch, Wim Wenders natürlich und auch was die alten Filme, was ist da neuer deutscher Film und Co., also alles, was der deutsche Kulturerbe so wiedergegeben hat. Da habe ich mit Andreas Vogel gesprochen, der ist der Geschäftsführer der Filmwerte GmbH, das ist sozusagen der Filmverleih, der dahinter steckt, der betreibt das zusammen mit seinem Team. Die haben noch eine zweite Streaming-Plattform, zu der wir auch im Interview dann zu sprechen kommen, Filmfriends. Was Filmfriends genau ist, erkläre ich dann auch im Interview, das wird dann relativ schnell klar. Ich habe ihm an Andreas Vogel aber als erste Frage gestellt, wann er eigentlich das letzte Mal sich eine Blu-ray oder eine DVD gekauft hat.
Kann ich mich nicht mehr daran erinnern, das ist schon Jahre her. Ich gehöre nicht mehr zur DVD- oder Blu-ray-Generation. Selbst die Blu-ray, ich habe noch schöne Blu-ray-Player mir angeschafft, aber ehrlich gesagt habe ich mir nicht eine Blu-ray gekauft.
Also haben Sie sozusagen dem Business, dem Datenträger-Business total abgesagt?
Absolut, ja. Ich finde Streaming wesentlich angenehmer und klarer als eine DVD da reinfummeln in das Teil und dann gucken, dass es auf dem Fernseher rauskommt. Also ich bin sozusagen in die Falle der Bequemlichkeit von Mediatheken reingeschlappt und nutze tatsächlich nur Streamingdienste, Mediatheken, wie man sie auch immer nennen will.
Können Sie ja kurz erklären, warum haben Sie denn damals zusammen mit Ihren Partnern damals Alleskino gegründet? Das wurde ja 2013, ist das ja online gegangen mit dem Ziel, das deutsche Kulturfilmerbe zu zeigen. Was waren da genau so die Beweggründe, warum man gesagt hat, okay, da braucht es mal eine dedizierte Plattform dafür?
Ja, kleine Korrektur, wir sind schon 2012 an den Start gegangen. Das heißt, wir sind schon ewig alt irgendwie und arbeiten fleißig an dem Thema rein. Ja, also genauso wie Sie sich dargestellt haben. Zielsetzung war, diese Plattform mit meinen Partnern Hans Geißendörfer und Joachim von Fittinghoff, beides Produzenten, eine Plattform zu gründen, die es ermöglicht, deutsche Filme zugänglicher zu machen, weil es gibt natürlich einige deutsche Produktionen, die dann im Kino gelaufen sind, manche dann nur sehr kurz und die Logik eigentlich dieser Kinoauswertung, der alleinigen Kinoauswertung der DVD war, dass die Filme dann eigentlich verschwunden sind und man bestimmt 80-90% der Filme nie mehr wiedersehen konnte. Und das fanden natürlich wir und vor allem natürlich meine beiden Partner, die Produzenten sind, sehr betrüblich, dass man diese Filme nicht mehr zugänglich hat und das war die Gründungsidee, eine Plattform zu machen für den deutschen Kinofilm, dass eben alle Produktionen zugänglich sind.
Und da habe ich gelesen, dass ja zum Start habt ihr euch so das Ziel gesetzt, irgendwann mal in Zukunft dann hoffentlich mal alle deutschen Filme auf eurer Plattform zu haben. Und Schätzungen gingen damals so davon aus, es wären so 12.000 Filme wären das. Glaubt ihr daran noch immer, dass das möglich ist, mal alle zu haben?
Nein, in so einem Gespräch sollte man natürlich immer sagen, dass man noch daran glaubt. Insofern hätte ich jetzt nicht das Gegenteil tun. Das ist natürlich schon sehr, das haben wir aber schon damals gesagt, sehr ambitioniertes Ziel, weil natürlich mehrere Hürden sind. Einmal technischer Art, dann finanzieller Art, dann lizenzrechtlicher Art und. Aber wir sind dem Ziel schon ein deutliches Stück entgegengekommen. Also wir haben jetzt schon über 1000 Filme auf der Plattform und das finden wir schon eine stolze Marke. 12.000 haben wir nicht, aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ja. Das, was man dann ja immer im Gespräch und Diskussionen mit Streaming-Betreibern ja hört, ist ja dann wirklich, dass die, ja, wie man an die Lizenzen der Filme rankommt, dass das immer sehr kompliziert ist. Könnten Sie da kurze Einblicke geben? Wie tritt man da an ein Filmstudio oder einen Verleih an, der jetzt die Lizenzen, die Lizenzrechte innehat? Wie kontaktiert man den? Also schreibt man den dann einfach per E-Mail oder ruft den an und sagt, ich hätte gern den und den Film? Oder wie läuft das dann ab?
Ja, wir haben da ein bisschen Vorteil davon, weil wir sind ja, also die Partner kommen aus dem Produktionsbereich und ich komme von der Firma Filmwerte heißt die sich um Rechte-Management, Lizenzmanagement kümmert. Das hat natürlich ein bisschen den Vorteil, dass wir uns auskennen, wie sieht denn eigentlich das Lizenzrecht aus, weil Filmrechte sind äußerst kompliziert und vor allen Dingen gibt es immer ganz viele Beteiligte irgendwie. Ne? Und dafür muss man natürlich wissen, wer hat denn eigentlich Filmrechte in Deutschland. Der Markt ist ziemlich zersplittert. Natürlich gibt es einige große, aber sehr, sehr, sehr viel kleine. Und wir wollen ja, ne, wie Sie eben auch zitiert haben, alle Kinofilme haben. Insofern muss man damit sehr, sehr vielen Lizenzgebern sprechen. Ja, das ist tatsächlich die mühseligste Aufgabe, die Lizenzen für die Plattform zu sichern. Und da sind natürlich, das ist einmal viel Arbeit, viel Recherchearbeit, viel Schreibarbeit, viel Überzeugungsarbeit, weil letztendlich ist es natürlich auch ein wirtschaftliches Thema. Und so eine ambitionierte Plattform wie Alles Kino, deutsche Filme online stellen, ist natürlich jetzt nicht so finanziell gesegnet, dass sie sagen kann, naja, kein Problem, irgendwie, wir zahlen euch eine Minimumgarantie und so, sondern wir müssen natürlich dann auch immer das Zugeständnis des Entgegenkommen der Lizenzgeber ein bisschen mit einkalkulieren, dass sie sagen, ja, das macht ihr toll, das ist gut, wir geben euch unsere Filme wir haben dann natürlich auch Erlöse aus den Filmen, wunderbar, aber reich wird weder die Plattform, ganz im Gegenteil, noch der Lizenzgeber. Also das ist eigentlich die Haupthürde, die größte Schwierigkeit. Aber da ist eben nur wieder zu sagen, Hartnäckigkeit, ne? Dranbleiben.
Aber es ist dann nicht gerade, wenn man dann Konkurrenten wie dann die großen ist, Amazon und Netflix, die ja dann über ganz andere Mittel verfügen, kommt das dann im Gespräch dann mit den Lizenzgebern auch mal vor, dass sie dann sagen, ja okay, Netflix bezahlt uns halt das Dreifache, können wir leider nicht machen.
Selbstverständlich. Bei vielen bekommen wir auch eine rote Karte, das heißt, wir bekommen die Filme nicht. Was uns zum Beispiel sehr geschmerzt hat, wir wollten natürlich auch, wenn wir deutsches Kino haben, die Filme von der X-Filme-Produktion haben. Die werden aber über einen großen amerikanischen Major Warner vertrieben irgendwie. Und Warner hat uns natürlich immer am Anfang hingehalten, dass sie gesagt haben, ihr habt kein Digital Rights Management, also kompliziertes Verfahren, dass die Filme nicht geklaut werden. Da gibt es so zertifizierte Systeme, die man dort technisch einbauen muss. Die konnten wir uns damals nicht leisten. Das ist jetzt alles ganz, ganz anders geworden. Das heißt, auch wir haben die gleichen Standards wie Netflix und Co., diese berühmten verschiedenen Digital Rights Management Systeme. Aber trotzdem haben wir die Warner-Filme immer noch nicht, weil eben große, vor allen Dingen die Majors und die Studios eben sagen, nee, also ihr seid zu klein, wir wollen euch nicht, wir können uns nicht mit jeder Plattform beschäftigen irgendwie. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass neben dem berühmten Netflix natürlich diese besagten Studios auch selber in die Puschen kommen und eigene Streamingdienste machen wie Disney Plus und so weiter. Und insofern ist jetzt gerade bei den großen Majors und bei den großen Lizenzgebern der Punkt, wir geben gar nichts mehr raus, wir behalten alles für uns, weil eventuell gehen wir ja selber mit einer Streaming-Plattform raus. Also das ist sehr, sehr schwierig finanziell und selbstverständlich hören wir täglich das Argument, naja, das ist ja vielleicht ganz schön, was ihr macht, aber das können wir uns nicht leisten, weil wirtschaftlich geben wir die Filme dann doch lieber an andere Plattformen.
Wie ist dann da eure Strategie dann in Zukunft, weil du hast ja schon angesprochen, es kommen ja jetzt immer mehr Streaming-Dienste hinzu, ist ja dann bald auch der Start dann von Disney Plus, Apple Plus, HBO Max und die du auch schon genannt hast. Ja, wird denn das, der Markt halt nicht, oder ist er nicht schon langsam übersättigt und ja, die Kleinen werden rausgedrängt?
Na, ich glaube, ja, natürlich, selbstverständlich, ist eine riesen Konkurrenzgeschichte mit allen Plattformen. Nur, wenn man die Lücke, die ein deutscher Betreiber oder ein kleiner Betreiber machen kann, sind definitiv dann die Spezialisierung, wie zum Beispiel der deutsche Kinofilm, ja. Und insofern, klar, man merkt, dass es war schon immer schwierig, und es bleibt schwierig, und es wird schwierig bleiben, vor allen Dingen Und ihr zitiert gerade, dass eben so viele Streaming-Anbieter jetzt auf den Markt gehen. Es hilft nur nichts, weil wir das nicht verändern können. Wenn wir aber weiterhin die Zielsetzung haben, das deutsche Kino und auch Filmerbe zum Beispiel sichtbar zu machen, dann müssen wir einfach auf dem Weg dranbleiben, hartnäckig sein und auf diesem Weg weitergehen irgendwie. Und ist es nämlich so, dass eben auch viele Produzenten, Regisseure und, die Filme selber produziert haben, die haben wir natürlich auf unserer Seite, weil denen kommt es natürlich, verdienen die auch 3,50 €, wenn ihr Film dann über alles Kino ausgewertet ist, aber ausgewertet wird. Aber denen kommt es vor allen Dingen darauf hin, dass ihr Lebenswerk, dass ihr Werk, mit dem sie sich beschäftigt haben, nicht in irgendwelchen Archiven verschwindet, in irgendwelchen Eiskellern, sondern dass der gesehen werden kann. Und deswegen, die haben wir auf jeden Fall auf unserer Seite, das unterstützen wir natürlich. Aber wenn wir natürlich einen wirtschaftlichen Vertrieb dann dahinter haben, dann müssen wir leider manchmal auch einstecken und sagen, wir bekommen die Filme nicht. Ja, aber Rezept ist Hartnäckigkeit. Ja. Allerdings tun wir natürlich auch was dafür. Wir waren lange Zeit, hatten wir ja Alles Kino als Standalone-Plattform mit www.alleskino.de. Da konnte man die Filme dann im Abo haben oder als T-Word, also für das Einzelne anschauen. Aber wir haben natürlich auch gelernt, dass wir noch eine größere Zielgruppe haben müssen und wir sind jetzt schon seit, das weiß ich jetzt nicht ganz im Kopf, ein gutes halbes Jahr oder sogar schon dreiviertel Jahr als Amazon Channel zu erreichen und das hat deutliche Auswirkungen auch gehabt auf unsere Abonnentenzahlen. Das heißt, über Amazon sind dann eben doch viele auch über den deutschen Film gestolpert und haben ein Abo dort abgeschlossen, was uns natürlich in die Lage versetzt, dann tatsächlich auch mehr Lizenzeinnahmen zu haben, Klammer auf, wenn Amazon auch immer sehr viel abnimmt, Klammer zu, aber es sind die Lizenzeinnahmen der Plattform gestiegen und das können wir natürlich an die Vertriebe wieder ausschütten. Das heißt, die sehen jetzt, oh, da sind ja doch Menschen, die sich dafür interessieren und bereit sind, dafür zu bezahlen. Das heißt, wir können doch Erlöse bekommen und das stärkt natürlich dann auch wiederum unsere Position gegenüber den Rechteinhabern. Also das heißt, wir sitzen nicht nur da und jammern, sondern wir tun was. Und wir tun was zum Beispiel, indem wir nämlich unsere Zahl deutlich vergrößert haben. Und das hat tatsächlich auch geklappt, nämlich als Amazon-Channel-Kanal.
Da gibt's ja, wenn man Amazon Prime-Kunde ist, dann sieht man ja immer wieder, dass es da verschiedene Channels noch neben dem normalen Prime-Konto ja noch gibt. Und da seid ihr dann auch dabei. Hat es dann auch Auswirkungen? Also spricht euch Amazon, also habt ihr da auch dann kooperationsmäßig, ist da dann mehr möglich und ihr könnt dann, habt dann auch mehr Zugänge zu anderen Filmstudios durch die Amazon-Kooperation oder hält sich da Amazon raus?
Da hält sich Amazon vollkommen raus. Wir sind der Anbieter des Channels, das heißt, wir bestücken den Channel und da hält sich Amazon raus. Also bevor man dort starten kann als Amazon-Channel, das war ein ziemlich langwieriger Weg. Da will natürlich Amazon auch wissen, ob man schon vernünftig gearbeitet hat, ob man schon eine bekannte Marke ist, wie auch immer. Aber wenn man einmal da ist, dann ist es okay und Amazon mischt sich nicht ein, positiv. Aber andererseits ist es auch so, dass wir daraus keine Vorteile haben, nur indirekt, dass wir sagen, ups, man sieht doch, Menschen interessieren sich für den deutschen Film. Das steigert die Erlöse. Über die gestiegenen Erlöse haben wir ein stärkeres Wort wieder gegenüber den Lizenzgebern. Also insofern positiv, aber ansonsten nicht.
Und ja, neben Alles Kino betreibt er ja dann auch Filmfriend, das ja zusammen mit Bibliotheken aus ganz Deutschland dann kooperiert, wo dann jemand, der einen Bibliotheksausweis hat, der kann sich dann über seine Benutzerkonten, kann sich dann auch bei euch bei Filmfriend dann anmelden und kann dann darüber verschiedene Filme dann anschauen. Wie ist das entstanden? Das ist ja dann 2017 jetzt nach meinem Wissen, ist das ja online gegangen. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, die Idee ist natürlich herausgekommen aus Alles Kino, aus unseren Erfahrungen vom Betrieb einer Streaming-Plattform und. Und dann haben wir uns eigentlich mal an die Bibliotheken gewandt und auch zusammen mit den Berlinern hier, mit den Berliner Bibliotheken entwickelt, weil Film ist für Bibliotheken ein wichtiger Punkt. In den Bibliotheken gibt es natürlich tausende von Büchern, prima, aber wichtig in den öffentlichen Bibliotheken war auch immer der Filmbereich und der wurde über meist sehr schöne DVD-Sammlungen in den Bibliotheken gewährleistet. Aber außerhalb der Bibliotheken hat man ja schon lange gesehen, dass die DVD dramatisch auf dem Rückzug ist und das wurde von der Blu-ray auch nicht aufgewogen. Und obwohl die Bibliotheken so ein bisschen geschützt sind, da dauert das immer ein bisschen länger, hat man dann festgestellt bei den Bibliotheken, ups, das geht ja bei uns auch zurück. Und wenn wir weiter im Bereich Film noch eine Rolle spielen wollen, sollten wir vielleicht auch so etwas anbieten wie eine Mediathek, wie einen Streamingdienst. Und das ist die Grundidee gewesen, dann Filmfriend zu machen. Das ist sehr erfolgreich, sehr schön. Die Bibliotheken sind tolle Partner und natürlich über die Menschen, die einen Bibliotheksausweis haben, hat man auch eine wirklich sehr spannende und tolle Zielgruppe. Also es macht wirklich Spaß.
Ja, ist ja ganz interessant auf jeden Fall, dass dann eigentlich, weil Bibliotheken sind ja eigentlich so ein analoger Ort, sag ich mal, wo man sich eigentlich ja was Physisches rausholt, aus einem regalen Buch oder dann halt eine DVD, und dass die dann aber auch dagegen ja ankämpfen, dass dann die Bedeutung halt von digitalen Angeboten ja immer größer wird, und dass man hier mit der Kooperation dann so ein bisschen dagegen wirkt.
Ja, also Sie sehen in mir einen großen Fan von Bibliotheken. Also ich muss ja zugeben, ich habe die auch ein bisschen darüber wiederentdeckt, über unsere Ideen und über unsere Aktivitäten. Nicht nur über meinen Sohn, sondern eben auch über diese Aktivitäten. Also die Bibliotheken machen ja einen super Top-Job, und ich glaube, das ist so eine Kombination von Bibliotheken tatsächlich als Orte. Man sagt ja auch immer der dritte Ort irgendwie, dass die Bibliotheken Räume anbieten, wo man arbeiten kann, wo man sich aufhalten kann, wo man Informationen bekommen kann, wo man wirklich mit Bildung und Kultur partizipieren kann, aber nichtsdestotrotz eine 24-Stunden-Zugänglichkeit der Bibliotheken halt über so ein Streaming-Portal auch gewährleistet wird. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt das einzige 24-Stunden-Angebot von Bibliotheken sind. Die haben ja schon viel länger angefangen, auch mit E-Books. Es gibt auch Musik-Streaming-Diensten bei den Bibliotheken. Nur im Bereich Film, da waren wir sozusagen das erste Portal, was auch Filme in einer Mediathek-Qualität sozusagen angeboten hat für Bibliotheken.
Ja, und sind das dann immer Filme, die sozusagen schon, wo sich schon die Bibliothek um die Rechte gekümmert hat, oder müsst ihr da dann nochmal zwischengreifen?
Nein, das ist auch ein bisschen schwierige Geschichte, weil es gibt viele Ausnahmeregelungen für Bibliotheken im haptischen Bereich, also das, was die sich ins Regal stellen können. Also wenn man es am Beispiel der DVD mal erklären darf, ist es so, dass jede Bibliothek sich aufgrund von Gesetzeslage auch wo auch immer jede DVD kaufen kann, die registrieren kann, ins Regal stellen kann und an ihre Bibliotheksnutzerinnen und Nutzer ausleihen darf. Das darf die tun, dieses eine Stück, was sie gekauft haben. Dieses Ausnahmerecht für Bibliotheken gibt es aber nicht im digitalen Bereich. Ja, denn hat der Gesetzgeber wohl früher noch nicht drüber nachgedacht, dass es sowas vielleicht auch geben könnte. Insofern müssen wir jedes Recht, was wir auf dieser Plattform haben, und es sind jetzt schon über 2000 Filme, die auf der Plattform sind von Filmfriend, müssen wir auch einzeln lizenzieren für diese Nutzung bei den Rechteinhabern. Wir können leider nicht sagen, na, dann nehmen wir einfach die DVD und spielen die auf unser System auf und dann kann die ausgeliehen wird. Dafür gibt es das Recht nicht. Das heißt, es ist auch nicht identisch. Also was die Bibliothek an DVDs hat, da gibt es natürlich Überschneidungen, vollkommen klar, aber es ist nicht identisch. Das, was die DVD haptisch als DVD ausleiht, muss nicht unbedingt auf Filmfriend sein. Die Überschneidungen sind auch gar nicht so groß, weil wir ja eigene Rechte einkaufen müssen für die Bibliotheksnutzer.
Ja, das klingt auch nach einem sehr großen Bürokratieaufwand dahinter.
Ja, Bürokratie ist einfach eine Fleißarbeit. Es ist eine große Arbeit und es ist auch ein bisschen Überzeugungsarbeit, aber das sind wir ja schon mit Alles Kino gewohnt, weil es ist ehrlich gesagt ein bisschen eine neue Idee, irgendwie für Bibliotheken eben ein solches Streaming-Portal auch anzubieten. Und da muss man natürlich bei den Rechteinhabern auch erstmal ein bisschen Werbung dafür machen, dass es wirklich eine interessante Zielgruppe ist. Das stellen wir auch bei der Nutzung fest. Also wir haben ja sehr, sehr viele Filme auf der Plattform drauf und die Bibliotheksnutzer haben ein wahnsinnig weites Interesse. Da gibt es den Kinderfilm Shaun das Schaf, was irgendwie auf der Hitliste steht, aber direkt daneben ist dann 100 Jahre Bauhaus oder ein Informationsfilm, eine Doku über Renoir. Ja, das wird in Bibliotheken alles angenommen und geguckt von der Weite der Zielgruppe her. Das ist eine positive Nachricht auch für die Rechteinhaber. Und wir haben mit einer Bibliothek 2017 angefangen, im Januar 2020, also jetzt ein bisschen in die Zukunft gestrickt, werden es schon 115 Bibliotheken sein, dabei sind. Also insofern sehen auch die Rechteinhaber, ups, das ist ja wirklich eine Zielgruppe, die interessant ist und gut. Und deswegen wird es dadurch auch besser, mit denen zu sprechen. Aber es ist eine Fleißarbeit.
Also ist dann auch wirklich die Zielgruppe schon deutlich unterschiedlicher?
Absolut, die ist wesentlich breiter gefasst. Alles Kino ist ja sehr spitz auf die Menschen, die sich für deutschen Kinofilm interessieren. Und auf Filmfriend haben wir drei große Bereiche. Wir haben den Featurefilm, also den Spielfilm. Wir haben den Dokumentarfilmbereich. Jetzt gerade zum Beispiel auch mit einer Sonderkollektion zu 30 Jahre friedlicher Revolution. Das wollte ich gerade Mauerfall sagen. 30 Jahre friedliche Revolution. In Zusammenarbeit zum Beispiel mit dem Doc-Filmfestival in Leipzig. Und wir haben einen großen Kids-Bereich, wo wir auch Altersempfehlungen geben und. Also das heißt, wir wenden uns da an eine viel größere Zielgruppe und es ist auch nicht nur der deutsche Kinofilm, sondern in den drei Bereichen, die ich eben angesprochen habe, aber vor allen Dingen eben auch international. Wir haben französische Filme da, wir haben britische Filme da und. Also da haben wir diese Beschränkung auf den deutschen Film haben wir nicht.
Gut, aber gibt es dann jetzt so als letzte Frage, gibt es jetzt so einen Film, jetzt egal ob jetzt bei Alles Kino oder bei Filmfriend, einen Film, wo er schon seit Jahren oder Monaten schon dran seid und den unbedingt haben wollt, aber wo es einfach aus verschiedensten Gründen nicht geklappt hat?
Oh, da gibt es nicht einen, da gibt es ganz, ganz viele. Natürlich, also wir wollen zum Beispiel bei der Bibliotheksplattform auch nicht so elitär sein. Selbstverständlich ist es ein mehr Arthouse-orientiertes Programm, was auch vollkommen okay ist, aber es soll nicht so elitär sein. Da haben wir zum Beispiel auch die Serie Das Traumschiff, ob man die jetzt mag oder auch nicht mag, weil wir da nicht elitär sein wollen. Aber bei den Filmen kann ich jetzt gar nicht auflisten, gibt es natürlich ganz viele, die wir haben wollen und dann nicht kriegen können. Jetzt beispielsweise nochmal zurückkommen auf Warner X-Filme, wo eben schon drüber gesprochen haben, selbstverständlich wollen wir die Produktion gerne haben, aber da wird noch der Riegel vorgeschoben, weil die Warners dieser Welt eben auch eigene Streaming-Plattformen machen wollen.
Gut, aber da habt ihr ja mit eurem jetzt schon etablierten Angebot ja dann auf jeden Fall gute Argumente, dass ihr auch da euch dagegen stellen könnt, da ja auch im Gegensatz zu den großen Streaming-Angeboten ja dann auch ein bisschen die Biografien der Kreativen hinter der Kamera und auch vor der Kamera ja stärker in den Fokus rückt als jetzt die normalen.
Absolut schön, dass ihr das gesehen habt. Unsere Zielsetzung ist eben auch eine redaktionell geführte Plattform zu machen, irgendwie, die jetzt eben nicht nur ein Cover von einer DVD abfotografiert, sondern dass wir sehr viele Hintergrundinformationen haben zu den einzelnen Regisseuren, zu den kreativ Beteiligten und. Und wenn das noch nicht ausreicht, haben wir dann auch zu jedem Film auch Verlinkungen noch zu IMDb, zu Wikipedia, zum Filmportal, wo auch immer. Das heißt, man kann sich über den Film, man kann ihn nicht nur anschauen, sondern man kann sich ausführlich informieren und alle Beteiligten werden auch genannt.
So sieht's aus bei Filmfriends und bei alleskino.de. Da sollen ein bisschen auch mehr die Künstler im Vordergrund stehen und die Macher hinter und vor der Kamera. Muss aber sagen, der Markt an Streaming-Anbietern, der ist recht groß.
Ja, also ganz viele Angebote, die kaum jemand kennt tatsächlich. Also ganz viele nischige Angebote auch. Es gibt zum Beispiel so Special Interest Angebote, ziemlich viele. Wir hatten ja letztens mal eine Folge über Anime beispielsweise und da haben wir ja auch die drei großen Player genannt, also Anime on Demand, Wakanim und Crunchyroll. Dann gibt es aber tatsächlich sogar da nochmal Subkategorien für bestimmte Anime-Untergruppen. Was gibt es denn noch so auf dem deutschen Markt an kleinen Streaming-Anbietern, die man vielleicht nicht unbedingt kennt?
Ja, also was man zum Beispiel kennen könnte, wäre vielleicht Pantherflix. Von Matthias Schweighöfer unter anderem gegründet, der da ein bisschen seine Finger mit im Spiel hat. Das ist so Indie-Arthouse-Filme, sind da so im Vordergrund, also auch viele nicht-deutsche Produktionen, die dann halt auch in den Originalsprachen dann laufen und so auch so ein bisschen abseits des Mainstreams so ein bisschen zeigen, was gibt es da eigentlich noch. Gerade jetzt so in Frankreich zum Beispiel ist ja auch ein großes Filmland, aber da kriegt man ja auch immer nur so die Großen mit, die dann die Zuschauer auch in Frankreich holen. Aber es gibt ja auch viele kleinere Produktionen, die man dann vielleicht auch auf Pantherflix dann findet. Was auch ein bisschen das Außergewöhnliche ist, dass man da auch immer nur Filme leihen kann. Also kaufen ist da jetzt nicht möglich oder ein Abo gibt es jetzt nicht, sondern man leiht die dann immer für ein paar Stunden aus. Dann gibt es noch sowas wie Mubi, was auch ganz interessant ist. Das sind auch so große Klassikerfilme, also so die großen Namen aus den 70ern und 80ern von Apocalypse Now, Goodfellas und so weiter. Also große Kultfilme, aber halt auch ein bisschen kleinere Indie-Filme. Und bei Mubi ist noch das Besondere, da bezahlt man dann 10 Euro im Monat und man bekommt dann, jeden Tag wird da quasi der Film ausgetauscht, den man dort sehen kann, also der ist kuratiert, da ist nicht einfach, wird sich alles zusammengesucht, was die Lizenzgeber so hergeben und man nimmt sie einfach alles, sondern da ist wirklich eine Redaktion dahinter, die sich einen Film aussucht und dann sagt, okay, den featuren wir jetzt für den einen Tag und dann hast du dann sozusagen einen Tag Zeit und dann, falsch gesagt, es sind 30 Filme, die man hat und dann kommt jeden Tag, fällt ein Film raus und ein neuer kommt hinzu, sodass man ein bisschen Zeit hat für den Film gucken, aber so ist es ein bisschen kuratierter und man hat nicht dieses Überangebot, was man sonst kennt.
Ja, es gibt zum Beispiel noch Behind the Tree, kenne ich noch, das ist auch so ein Independent-Film-Angebot, ein Independent-Streaming-Dienstleister, der glaube ich auch ein Abo-Modell hat Und würde ich sagen, sollte man nicht vergessen, die großen Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender auch noch mitzunennen an dieser Stelle. Denn ich würde jetzt einfach mal in den Raum werfen, dass das, wenn man alle zusammenrechnet, die größten deutschen Streaming-Anbieter sein könnten.
Also zumindest in
zumindest
der,
die aus Deutschland kommen, auf jeden Fall.
Also in der ARD/ZDF Online-Studie, da wird zumindest gesagt, dass 26% der Bevölkerung dann Fernsehen über Mediatheken mindestens einmal in der Woche
Und es wird mehr. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie die ARD-Mediathek, also die große übergreifende Mediathek, aussieht, es gibt jetzt wohl auch Pläne, das irgendwie wieder noch mehr zusammenzulegen. Die sieht ja mittlerweile schon fast aus wie Netflix, so von der Aufmachung her. Und die wollen da, glaube ich, ganz klar dran. Und sollte irgendwann mal noch dieses juristische Problem, dass sie ihre Inhalte nur bestimmte Zeit öffentlich machen dürfen, beseitigt werden, dann glaube ich, ist das eine ganz große Sache. Auf der anderen Seite gibt es auch Forderungen danach, dass die Öffentlich-Rechtlichen ihre Archive endlich in die Mediatheken nehmen sollen, weil das, also so vom Sinn her ist es richtig. Erstmal sagen natürlich die ganzen Privatsender, nein, das dürft ihr nicht, weil dann können ja Leute fast alles bei euch in den Mediatheken gucken, was bleibt denn dann für uns? Auf der anderen Seite sagen natürlich auch viele NutzerInnen, ja, wir haben aber eigentlich die letzten 40 Jahre Rundfunkbeitrag beziehungsweise dann vorher noch GEZ bezahlt dafür. Wir würden gerne auch das, was wir vor 50 Jahren finanziert haben, noch gucken. Ja. Also eigentlich, da wird sich noch was tun, glaube ich. Da geht ordentlich was ab. Und genau, das Ganze hat aber noch eine andere Seite. Diese Flut an Streaming-Anbietern und das Internet allgemein und das Videostreaming mit seinen hohen Datenraten. Und zwar nachhaltige Aspekte spielen da auch eine Rolle, ökologische Aspekte, Serverfarmen, die gebraucht werden, dann die ganze Infrastruktur muss ja auch mit Strom betrieben werden. Und darüber habe ich gesprochen mit Johanna Pohl. Johanna ist an der TU Berlin am Zentrum für Technik und Gesellschaft und beschäftigt sich mit ökologischen Wirkungen mit der ökologischen Wirkung von Digitalisierung. Ist eigentlich Ingenieurin für Abfallwirtschaft und Altlasten, also das spielt da mit rein, hat sie auch teilweise hier bei uns in Dresden studiert und ist eben Teil der Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. Und als erstes habe ich sie gefragt, wie man eigentlich auf die Idee kommt, sich damit zu beschäftigen.
Naja, da gibt es ja verschiedene Erklärungen, wie man zu Sachen kommt. Auf der einen Seite ganz klassisch, ich habe Abfallwirtschaft studiert, interessiere mich quasi schon aus dem Grund her eher für Umweltthemen in Bezug auf Technik, mehr oder weniger. Und habe aber während meines Studiums schon immer versucht, so von dieser nachsorgenden Abfallwirtschaft, also quasi immer, es wird ein Problem generiert und dann muss man irgendwie schauen, was man damit macht, wegzukommen und irgendwie mich von einer breiteren Perspektive mit ökologischen Wirkungen von Technik, von Technologie zu beschäftigen und habe dann meine Diplomarbeit geschrieben mit der Methode Ökobilanzierung noch damals zu einem ganz anderen Thema, also vor 2-3 Jahren war das, zum deutschen Wärmeenergiemarkt, also was ganz anderes und bin dann letzten Endes dazu gekommen, mich auf eine Stelle zu bewerben, die sich um die ökologische Bewertung von digitalen Anwendungen drehte, eben diese Stelle, in der ich jetzt arbeite an der TU Berlin und das war halt, ich bin quasi über die Methode, die ich schon angewandt habe, in meiner Diplomarbeit dazu gekommen, mich jetzt mit Digitalisierung tatsächlich auseinanderzusetzen und habe mir dann so all diese Sachen, die man jetzt so landläufig diskutiert in Bezug auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Demokratie, Digitalisierung und Datenschutz, Datensicherheit, das haben wir uns in der Forschungsgruppe eigentlich so richtig dann mit Beginn der Gruppe Mitte 2016 erst angefangen zu erarbeiten.
Mhm. Diese Forschungsgruppe, von der du sprichst, für Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation, das ist jetzt erstmal so ein wissenschaftlicher Begriff. Kannst du das mal runterbrechen und erklären, was macht ihr denn da eigentlich genau? Was untersucht ihr da genau?
Wir beschäftigen uns mit der Wirkung, also auf der einen Seite mit der Wirkung von Digitalisierung auf die Gesellschaft und die Umwelt. Und unter Gesellschaft würden wir jetzt auch die Art des Wirtschaftens und so weiter und so fort verstehen. Und auf der anderen Seite schauen wir aber auch oder versuchen zu schauen, wie kann Digitalisierung genutzt werden oder wie können digitalisierte Werkzeuge eingesetzt werden, um quasi zu einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen, zu einer nachhaltigen Welt beizutragen, wo quasi Platz und Raum und Versorgung und Grundlage für alle Menschen im Rahmen der planetaren Grenzen möglich ist. Also jetzt nicht nur mit dem Fokus auf Deutschland, auf Europa, auf die westliche Welt, sondern tatsächlich mit so einem globalen, mit so einer globalen Perspektive, auch quasi die globalen Nord-Süd-Fragen, die sich damit einschließen natürlich. Und das Ganze kann man eben als Ansatz, als sozial-ökologische Transformation begreifen und damit oder verstehen oder auch als Begriff den so verwenden. Und der schließt halt schon im Wort ein, dass es eben nicht nur um Ökologie geht, also es geht nicht nur um den Naturverbrauch an und für sich. Also CO2 wird emittiert, der Klimawandel, es werden irgendwie Ressourcen aus dem Boden genommen. Und da gibt es vielleicht dann irgendwie natürliche Grenzen, sondern es geht eben auch um das soziale Miteinander. Auf dem einen natürlich mit dem im globalen Nord-Süd-Verhältnis, also jetzt in Bezug auf Digitalisierung, wo werden eigentlich die Rohstoffe abgebaut, wo werden Produkte oder Geräte montiert, wer nutzt sie dann eigentlich, wer hat Zugang zu digitalen Anwendungen, zum Internet. Auf der anderen Seite aber auch, was hat Digitalisierung jetzt im wirtschaftlichen Sinne zum Beispiel, wie wird das gerade genutzt, führt das eher zu einer Beschleunigung des Kapitalismus oder könnte man eigentlich auch mit Digitalisierung anderes, ein anderes Wirtschaften und ein anderes Miteinanderleben aufbauen? Das sind so die groben Rahmen.
Jetzt geht es ja bei uns in der Folge um Streaming. Vielleicht versuchen wir das einfach mal so ein bisschen in diese verschiedenen Felder einzuordnen. Wo steht denn da Streaming jetzt gerade?
Also es, wenn man so Hochrechnungen sich anguckt, wofür, also wie viele Daten sind eigentlich so global unterwegs, werden quasi von Rechenzentren zu Verbrauchern geschickt und umgedreht, dann sagen die Hochrechnungen, dass Streaming derzeit 70-80% sämtlicher Daten oder also Video-Streaming macht 70-80% sämtlicher Daten aus, die quasi hin und her geschickt werden. Aus der Perspektive könnte man sagen, dass Streaming so die Hauptquelle des digitalen, des IP-Traffics sozusagen, also des Datenverkehrs ist. Dann gibt es aber auch noch eine Menge anderer Daten, die quasi in Rechenzentren und von Rechenzentren untereinander hin und her geschickt werden, die dann eher weniger mit Streaming zu tun haben. Aber auf jeden Fall die Sachen, die wir so landläufig als das Internet kennen, da wären so 70-80% wird durch Streaming-Daten generiert. Da gibt es auch eine Studie, die da gerade, die hat das jetzt nicht gerade neu berechnet, aber was die gemacht haben, ist so ein paar Hochrechnungen zu präsentieren, aus welchen, also welche Streaming-Quellen da irgendwie besonders relevant sind. Und da kann man halt dann schön an diesen Daten sehen, dass sehr viel von Netflix und von Amazon, von YouPorn und YouTube kommt. Das sind so die vier größten Quellen.
Könnte man auch sagen, wenn das so viel ausmacht, dass das dann auch, sage ich jetzt mal, ökologisch einen sehr großen Fußabdruck hinterlässt?
Ja und nein, also auf jeden Fall von dem Framing her, auf jeden Fall. Es ist so, dass jetzt ist der Datentraffic ja nicht gleich der Fußabdruck. Wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist die ökologische Wirkung von Digitalisierung generell, dann kann man ungefähr sagen, dass vielleicht so global 10% des Stroms, der für alles verwendet wird, fließt quasi in den Betrieb, in die Produktion, in die Nutzung also von Geräten, von Datentraffic, also vom Internet und auch von dem Betrieb der Rechenzentren. Wenn man jetzt sich das umrechnet, was das CO2-mäßig bedeutet, kann man ungefähr sagen, 3% des globalen Treibhausgasaufkommens kann man eben auch wiederum diesem digitalen Sektor, dem IKT-Sektor sozusagen, zugrunde legen. Und dann kann man natürlich die Rechnung weitermachen und sagen, okay, und wir wissen, dass von diesen 10% der globalen, also des Stromverbrauches, der generiert wird, ungefähr die Hälfte der Energie verwendet wird, um Rechenzentren und die Netze zu betreiben. Und dann kann man natürlich wiederum sagen, okay, und davon ist jetzt ein Anteil, der für das Streaming verwendet wird. Und so kann man das dann schon machen. Man kann das dann aber nicht eins zu eins runterbrechen und sagen, okay, und das ist jetzt genau der gleiche Anteil an CO2-Emissionen. All dieweil man da ja einfach schauen muss, wo wird quasi mit welchem Strom, also wie grün ist der Strom, der verwendet wird, wo fällt der an, in welchen Teilen der Welt, und da ist das schwierig, das dann einfach so linear runterzubrechen. Aber generell kann man trotzdem sagen, CO2-Intensität der Digitalisierung ist 3% global und die Stromintensität ist 10% global, und Streaming hat da halt auf jeden Fall einen bezifferbaren Anteil, ohne mich jetzt da auf eine Zahl festlegen zu wollen.
Was bedeutet das? Also muss ich da was verändern oder kann man da überhaupt was verändern? Ich sag mal jetzt für andere Sektoren, die viel Energie verbrauchen oder die hohe Treibhausemissionen haben, gibt's ja Ideen, sag ich mal. Also man überlegt sich, weiß ich nicht, eine CO2-Steuer, man überlegt sich verschiedene andere Modelle, man verbietet jetzt irgendwann Stück für Stück Ölheizung. Das könnte ich mir vorstellen, ist ja für die digitale Infrastruktur schwieriger, oder?
Also zum einen würde ich jetzt mal in Bezug auf die digitale Infrastruktur, die du jetzt schon genannt hast, mich beziehen und dann nochmal einen Blick weiter zurück oder einen Schritt weiter zurückgehen. Also es gibt von Greenpeace USA getrieben seit vielen, vielen Jahren den sogenannten Clicking Green Monitor und die monitoren oder quasi berichten da jährlich oder in einem zweijährlichen Rhythmus, welche Rechenzentren in den USA mittlerweile mit erneuerbaren Energien betrieben werden und welche eben noch nicht. Und da kann man auf jeden Fall einen Wandel sehen in den letzten Jahren, jetzt in Bezug auf die USA, dass da tatsächlich Rechenzentren mit weniger fossiler Energie betrieben werden, als das davor der Fall war. Da kann man dann natürlich sehen, okay, da verändert sich was in der Branche. Das könnte man jetzt vielleicht so als Pendant sehen zu, die Ölheizungen werden abgeschaffen. Nichtsdestotrotz stehen nicht alle Rechenzentren in den USA und es stehen auch nicht alle Rechenzentren in irgendwie Schweden oder in Island in irgendwelchen Felsen, wo die klimatischen Bedingungen ganz toll sind. Man hat jetzt auch zum Beispiel gesehen vor ein, zwei Jahren im Zuge des Bitcoin-Hypes, dass die ganzen Mining-Fabriken, die da extra aufgebaut wurden, die standen insbesondere in China und auch der Mongolei, weil da der Strom einfach billig war. Und die klimatischen Bedingungen auch so halbwegs hinhauten und diese Zentren, die da aufgebaut wurden, die wurden primär von Kohlestrom betrieben und damit hat man dann natürlich wieder genau das, also da sieht man einfach, dass da auch quasi Rechenzentren mit einem hohen fossilen Energiebedarf betrieben werden können. Das ist quasi so das eine, dass man sagt, okay, bitte steigt vom Betrieb her auf erneuerbare Energien um. Man sieht aber zum Beispiel auch, dass die Geräte, die produziert werden, die sind primär in China werden die hergestellt und da ist einfach, wie ich schon sagte, die Energiequelle noch sehr fossil. Das ist das eine, also dass Digitalisierung quasi durch den Strombetrieb natürlich sich, der Fußabdruck kann sich natürlich verringern. Unabhängig davon kann man darüber diskutieren, ob der Fußabdruck nicht zu hoch ist, in Anführungsstrichen, aber da will ich jetzt gar nicht hinausgehen. Was die eigentlich viel wichtigere Botschaft ist, finde ich dabei, vor allen Dingen, wenn es dann um die Anwendung oder die Einsetzung ist, dass Digitalisierung oder digitale Tools, Anwendungen immer mit einer ökologischen Wirkung einhergehen und dass so dieser Mythos von Digitalisierung ist dematerial, es ist quasi nur noch Bits und Bytes, es gibt keine physischen Materialien mehr, die mit Digitalisierung in Verbindung stehen, das stimmt halt einfach nicht, weil man hat A, in sehr physischer Sichtbarkeit die ganzen Geräte, die wir nicht nur mit uns herumtragen jeden Tag, sondern die auch überall halt zu finden sind, mit dem Internet der Dinge noch viel unscheinbarer irgendwo. Und du hast halt einfach die ganzen Rechenzentren, die auch physisch sind. Du hast Strom, also die ganzen Netzkabel, die teilweise durch die Ozeane durchgelegt sind, um die Kontinente miteinander zu verbinden. Und dafür braucht man dann halt auch Strom, um all die Sachen zu betreiben. Und das ist halt quasi der physische Anteil von Digitalisierung, der nie nicht vorhanden sein wird. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Kann man ja auch jetzt beim Streaming ganz gut beobachten. Da ist ja oft die Diskussion, okay, man muss keine DVD mehr produzieren, du hast auch keine DVD mehr, du kannst einfach nur mit deinem Bildschirm und dem Internetanschluss, den du hast, dir eben über Netflix oder über Amazon oder wie auch immer diese ganzen Kanäle heißen, Sachen angucken und man würde damit sozusagen die DVD abschaffen. Das stimmt natürlich auch, aber was man natürlich sich stattdessen noch quasi nutzt, sind natürlich anteilig Rechenzentren, anteilig die IKT-Infrastruktur, sind die Geräte, die ich jetzt plötzlich habe zum Schauen, dann noch gar nicht davon gesprochen, dass ich jetzt vielleicht viel mehr Videos anschaue, als ich das früher gemacht habe, als es eben so Streaming-Angebote noch nicht gab.
Also man könnte sagen, wir haben bei aller Euphorie über die Digitalisierung vielleicht ein bisschen vergessen, dass es auch trotzdem, trotz allem in die reale Welt zurückspielt.
Genau, das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob das tatsächlich, also oder an einem anderen Schluss gesagt, die Frage ist, von wem kommt die Euphorie und was steckt da eigentlich dahinter? Also will man jetzt hier verschiedene Märkte antreiben und deswegen irgendwie plötzlich neue Technologien in Anführungsstrichen auf den Markt bringen? Oder wer ist da eigentlich der dominante Profiteur. Egal, wer hat da die, wer nicht der Profiteur, sondern wer ist da auch derjenige, der die Erzählung sozusagen vorantreibt, die die Agenda setzt. Also wie soll Digitalisierung wahrgenommen werden? Ich habe einen ganz guten oder spannenden Artikel gelesen vor einiger Zeit von einer Frau, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, die über sozusagen den Mythos Digitalisierung, aber auch die, die Negativerzählung, die Dystopie Digitalisierung promoviert hat, und die hat so verschiedene Sprachbilder einfach nicht nur analysiert, aber einfach erstmal so aufgebracht. Warum heißt es Cloud? Also warum heißt es plötzlich, wir legen die Daten in die Cloud? Weil die Cloud natürlich was sehr Dematerielles adressiert. Warum surfen wir durch das Internet mit diesem Begriff? Weil das natürlich auch was ganz Leichtes, was ganz Unscheinbares, auch was Dematerielles hat. Warum ist der Screen bei Windows in diesem Meerblau? Weil auch das wiederum diesen Bezug zu Dematerialisierung oder zu Wasser, zu Leichtigkeit, zu wenig Reibung hervorruft. Und das sind natürlich dann so sehr starke Assoziationen, die dann damit einhergehen, die aber tatsächlich in der Wirklichkeit eher kontrastiert werden durch Rechenzentren, durch Server, durch Kabel, durch einfach physische Sachen, die jetzt nicht so leicht wie das Meer sind oder irgendwie sowas.
Wie würdest du denn das einschätzen? Was muss denn jetzt oder was passiert denn jetzt so mit Blick auf die nächsten Jahre? Du hast gesagt, Rechenzentren bauen und so weiter ist gut und schön, funktioniert aber auch nicht überall. Wie wird es denn mit der Digitalisierung weitergehen? Sehr ins Blaue.
Es ist jetzt tatsächlich sehr ins Blaue, beziehungsweise, also wir haben als Forschungsgruppe haben wir natürlich einen Standpunkt, wie wir die Entwicklung der Digitalisierung in den begleitet haben in den letzten Jahren und jetzt auch, was wir quasi erwarten oder unsere Empfehlungen, Schrägstrich Forderungen, auch beziehen sich natürlich sehr klar an die politische Gestaltung von Digitalisierung. Das sieht man jetzt nicht nur in dem Sinne von, was sind eigentlich Umweltwirkungen in der Digitalisierung, wo bislang an Gestaltung noch wenig zu sehen ist. Das sieht man natürlich auch ganz stark an diesen ganzen Debatten, die um Datenschutz, Datensicherheit und überhaupt all diese ganzen netzpolitischen Sachen angehen. Und Punkt Nummer eins ist natürlich, dass Digitalisierung gestaltet werden muss, politisch gestaltet werden muss. Das Umweltministerium fängt damit jetzt auch gerade an, da Vorschläge zu erarbeiten. Und wir sind quasi da dabei und begleiten das mit oder sind da auf Veranstaltungen auch präsent. Auf der anderen Seite stellt sich für uns natürlich die Frage, wenn wir sagen, okay, wir forschen auch, wie kann Digitalisierung zu einer sozial-ökologischen Transformation beitragen, generell natürlich zu hinterfragen, welche Prozesse müssen überhaupt digitalisiert werden, weil das ja momentan eher so ein Trend ist, dass man sagt, okay, alles erstmal digitalisieren und dann wird es schon irgendwie besser werden. Da gibt es aber halt einfach selten Studien dazu, die das tatsächlich auch zeigen. Das heißt, unser Ansatz ist eher zu sagen, okay, lasst uns überlegen, wo macht es Sinn, aus einer ökologischen Perspektive Prozesse zu digitalisieren, wo macht es aber auch vielleicht gar nicht Sinn. Und aus einem ökologischen Aspekt ist vielleicht die analoge Variante die viel bessere Variante. Also jetzt zum Beispiel hat man auch wieder ein Beispiel aus dem Leben gegriffen, was jetzt so diese ganze E-Book-Reader-Buch-Diskussion angeht. Da, das ist ja auch sehr greifbar, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt den E-Book-Reader und ich lese jetzt die Bücher nur noch auf dem E-Book-Reader und damit spare ich total viel Papier ein. Stimmt halt auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sehr viel Energie aufwenden, um überhaupt diesen E-Book-Reader erstmal herzustellen. Und in dem Moment, wo ich vielleicht nicht sonderlich viel lese, ist das Buch vielleicht die bessere, ökologisch gesehen, die bessere Alternative für mich. Halt da so einen größeren Blick auf die Dinge zu nehmen und zu schauen, okay, wo macht es Sinn, wo macht es nicht so viel Sinn, und generell zu überlegen, okay, und was bringt es mir jetzt auf einer ganz individuellen Ebene, das sage ich jetzt gerade so. Und dann gibt es natürlich noch viel größere gesellschaftlichere Ebenen. Wir sprechen von Energiewende, von Verkehrswende. Also überall muss sich irgendwas drehen und muss etwas gestaltet werden, damit ein nachhaltiges Leben unserer Gesellschaft nicht nur in Deutschland, sondern aber auch global möglich ist. Man hat ja gerade diese ganzen Diskussionen mit Paris 2015, Fridays for Future und so weiter und so fort. Und da ist halt auch die Frage, welchen Beitrag kann Digitalisierung leisten? Wo macht es aber vielleicht auch gerade gar keinen Sinn, dass irgendwas digitalisiert wird? Also Beispiel das autonome Auto, ist halt die Frage, wird es dazu beitragen? Oder es ist eigentlich keine Frage, trägt es dazu bei zu einer Verkehrswende oder eben auch nicht? Und man kann sehr schön sehen, oder die entsprechenden Verkehrswissenschaftler dazu anhören, was sie zu sagen haben, dass natürlich die Verkehrswende nicht bedeutet, dass jetzt die Autos alle autonom fahren und dann haben wir keine Probleme mehr. Also dann ist das Verkehrsaufkommen reguliert, sondern Verkehrswende bedeutet natürlich, sich vom individuellen Personen-Pkw-Verkehr zu verabschieden und ganz grundsätzlich unser Verkehrssystem umzubauen, mehr öffentlichen Personennahverkehr und überhaupt Bahn und so weiter und so fort zu fördern und da zu schauen, wo kann Digitalisierung vielleicht helfen beim multimodalen Fahren und so weiter und so fort, wo aber auch nicht. Und das sind halt eher so grundsätzliche Fragen, die erstmal gar nichts mit Digitalisierung zu tun haben, wo Digitalisierung vielleicht aber nur eine Hilfestellung sein kann. Und solche Sachen, die würde ich mir sehr stark wünschen, dass man eben diesen Hype, der um Digitalisierung herrscht, der aber auch sicher, also getrieben wird natürlich von verschiedenen Akteuren, die da ein wirtschaftliches Interesse dahinter haben, dass man da in der Lage ist, so einen Schritt zurückzugehen und zum Wesentlichen zurückzukommen.
Ist es vielleicht immer noch so, ich kenne das nur aus diversen Geschichtsvorlesungen, Technikgeschichte. Also ein Prof von mir hat immer gesagt, man hat immer geglaubt, dass ein bestimmtes technisches Mittel oder eine bestimmte technische Neuerung die Probleme lösen wird und dann haben wir keine Probleme mehr. Und tatsächlich ist es aber so, dass technische Neuerungen eigentlich auch wieder selbst Probleme schaffen. Haben wir mit der Digitalisierung wieder, ist da genau dasselbe wieder passiert? Wir haben geglaubt, die Digitalisierung wird jetzt, oder glauben es immer noch, wird jetzt all unsere Probleme lösen und am Ende, ja.
Genau, also das, da würde ich dir total zustimmen, so dieser Technikoptimismus, der vor allen Dingen irgendwie, also zumindest ich kenne ihn aus Deutschland, jetzt bin ich gerade woanders, da herrscht es hier, also in Schweden herrscht es jetzt gerade auch so, dass die Hoffnung, dass nur noch die richtige Technologie erfunden werden muss und dann ist alles super, die lässt sich natürlich sehr klar bei Digitalisierung oder sehr schön bei Digitalisierung sehen. Wir würden jetzt auch sofort da etwas diverse Zitate von momentan aktiven Politikern einfallen, die genau diesen Technikoptimismus, diesen Technofix bedienen und aus einer Perspektive, also einer sozial-ökologischen Perspektive, aus einer nachhaltigen Perspektive, wissen wir natürlich, solange wir nicht in absoluten Dimensionen unseren Naturverbrauch senken, gerade im globalen Norden, werden wir nicht es schaffen, ein Leben aller Menschen auf diesem Planeten innerhalb der planetaren Grenzen gewährleisten zu können. Und da wird auch die beste Technologie uns nicht dabei helfen, solange wir nicht absolut mit unseren Verbräuchen runtergehen. Da gibt es im Nachhaltigkeitsdiskurs gibt es ja das schöne Wort Suffizienz, was bedeutet, man muss natürlich schauen, wie viel steht mir eigentlich zu, steht einer Gesellschaft eigentlich zu, im quasi Verhältnis der globalen Welt. Und das hat natürlich dann erstmal gar nichts mit Technologie zu tun, sondern da geht es um absolute Verbräuche.
Um aus dem Interview ein bisschen weniger schwer hinauszugehen, hast du vielleicht irgendwelche Empfehlungen, Streaming-Empfehlungen? Was lohnt sich gerade zu gucken?
Na, ich gehöre ja zu den Menschen, die keinen Streaming-Account haben. Deswegen was kann ich? Ich kann da gar nichts dazu sagen, außer dass ich eine Lieblingsserie habe, die aber im öffentlich-rechtlichen Fernsehen lief, Im Angesicht des Verbrechens von eine großartige Serie, ist aber schon 10 Jahre alt.
Also dann, die ist bestimmt nochmal irgendwann in irgendeiner Mediathek zu streamen.
Bestimmt.
Vielen Dank dir für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Streaming wird uns also mit Sicherheit noch weiter beschäftigen, nicht nur was Inhalte angeht und Nutzerinnenfreundlichkeit, sondern auch was ökologische Aspekte angeht. Denn Anna hat es in dem Interview gesagt, die 4 größten Videoplattformen machen einen ziemlich großen Anteil am Internet-Traffic, am Traffic des Internets insgesamt aus. Und Martin, ich hatte ja vorhin gesagt, mein erster Streaming-Anbieter war WatchEver damals. Und ich habe die Vermutung geäußert, das war ein französischer Streaming-Anbieter. Ich hatte teils recht, also es gehörte zur Vivendi SA, der größte französische Medienkonzern ist. Aber WatchEver gibt es nicht mehr. Mhm. Wurde am 31. Dezember 2016 eingestellt.
Oh, das ist ja schon relativ früh.
Ja, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt damals bei WatchEver.
Hast du dich eingewickelt gefühlt in wunderschönen Streaming-Serien?
Das war die erste Erfahrung. Es gab, also ich weiß noch, da gab es mal irgendwie zu irgendwas, was ich gekauft habe, gab es mal 3 Monate kostenlos WatchEver dazu und deswegen habe ich es benutzt.
Siehst du aber so, Geschenke, das Gehirn hat 2013 gegründet und 2016 schon dann eingestellt. Tja. Deswegen, das ist natürlich auch auf jeden Fall ein harter Markt, wie auch Andreas Vogel erzählt hat, und dass man auch versuchen muss, verschiedene Zielgruppen zu finden, die einem, die da wahrscheinlich das gucken könnten. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns noch lange, lange beschäftigen wird, was wahrscheinlich noch noch wesentlich größer wird und noch zu einem größeren Konkurrenten wird und bald startet, und das, man sieht ja auch schon, dass sowas wie zum Beispiel Martin Scorsese jetzt auch so ein nächstes Gangster-Epos nicht im Kino läuft, sondern exklusiv bei Netflix, weil kein anderer das bezahlen wollte, diesen teuren Film. Deswegen an sich ist es vielleicht sogar dann, es hat ja auch auf jeden Fall seine großen positiven Seiten neben der dass es einfach mehr Player auf dem Markt sind, dass dann sozusagen auch kleinere Projekte dann finanziert
werden. Mehr Player ist mehrdeutig.
Ja, das war natürlich bewusst.
Ja,
bewusst,
na klar.
Bewusst. Deswegen, wir werden uns auf jeden Fall das Thema auch weiter beobachten. Und wir sind aber jetzt erstmal am Ende angekommen der Filmmagazin-Folge. Lukas, ich bedanke mich mal wieder für die tolle Moderation.
Ja, ich bedanke mich bei dir für die tolle Moderation. Ich gehe jetzt noch ein bisschen husten. Was machst du jetzt so?
Ach, ich gucke mir wahrscheinlich auf jeden Fall Netflix demnächst wieder. Ich bin auch gerade wieder am drei Serien parallel gucken.
Ah, was schaust du gerade?
Deswegen Peaky Blinders. Habe ich Breaking Bad mal wieder angefangen, nachdem ich jetzt den Film, der lief ja jetzt auch, der El Camino, und was hatte ich noch? Das vermischt sich auch alles im Kopf so langsam.
Oh Gott. Man fängt auch viel an.
Ja, ich hatte jetzt auch auf. Big Mouth hatte ich jetzt vor kurzem auch beendet, da kam die dritte Staffel. Deswegen, das ist mucho. Mucho Inhalt.
Zu viel.
Einfach zu viel, deswegen. Hoffentlich ist es mit dem Filmmagazin nicht zu viel. Da sind wir immer ganz kurz und knapp. Das könnt ihr nebenbei immer hören. Deswegen da auch wieder nächsten Monat einschalten, wenn es weitergeht. Da haben wir auch schon ein spannendes Thema gefunden, was auch kontrovers gerade in der Medien- und Filmwelt diskutiert wird. Deswegen seid da gespannt auf den November. Wir hören uns. Tschüss.
Tschüssi.
Eine Einfachtonproduktion 2019.